Kurzer Hinweis vorab. In dieser Folge sprechen wir offen über Spielsucht, finanzielle Verluste und persönliche Tiefpunkte. Wenn dich also Themen triggern oder du selbst betroffen bist, höre die Folge bitte bewusst. Hilfe bekommst du zum Beispiel bei der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der 0800 137 2700 oder online unter www.spielen-mit-verantwortung.de.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute wird's ehrlich, intensiv und wahrscheinlich auch ein bisschen unangenehm an manchen Stellen. Aber genau solche Gespräche sind wichtig. Ich habe heute einen Gast, der eine Geschichte mitbringt, die man so selten hört. Zumindest nicht so offen. Es geht um Sportwetten, um Sucht, um extreme Verluste, aber auch um Verantwortung und einen Weg zurück. Mein heutiger Gast ist Thomas Melchior. Er hat über Jahre hinweg selbst tief in der Welt der Sportwetten gesteckt, hat mehrere hunderttausende Euro verloren, ist immer weiter reingerutscht, bis zu einem Punkt, an dem es wirklich nichts mehr ging. Heute steht er auf der anderen Seite, er klärt auf, spricht offen über Spielsucht, geht raus zu den Menschen und hat seine Geschichte auch in einem Buch verarbeitet. Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, Frank, dass ich bei euch sein darf, dafür bedanke ich mich und ich freue mich auf unser Gespräch und hoffe, dass wir deinen Zuhörern hier viele neue, tolle, interessante Fakten bieten können.
Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Bevor wir einsteigen, wie geht's dir aktuell? Was beschäftigt dich gerade so im Alltag?
Oh, was beschäftigt mich im Alltag? Also das sind ganz banale Sachen teilweise. Also mich beschäftigt, wenn das Wetter mal nicht so ist, wie ich es mir gern wünsche. Also ich muss dazu sagen, ich bin eher so dieser Sommermensch. Jetzt war es mal zwischendrin wieder ein bisschen wärmer, dann wurde es etwas kälter. Dann war ich für tanken gewesen und habe dafür fast 150 Euro bezahlt. Das sind so die Sachen, die mich beschäftigen und ich glaube, die decken sich doch wohl mit sehr vielen deiner Zuhörer. Ja. Also es sind ganz, ganz banale Dinge.
Du bist ja inzwischen sehr viel unterwegs und sprichst offen über deine Geschichte. Ist das inzwischen normal für dich geworden oder kostet das immer noch so ein bisschen Überwindung?
Also es kostet keine Überwindung, um ehrlich zu sein. Trotzdem ist es nicht normal, weil jedes Gespräch auch immer anders verläuft und andere Schwerpunkte gesetzt werden. Deswegen normal wird diese ganze Geschichte ja wahrscheinlich nie sein und werden. Und das ist auch gut so. Und das ist ja auch wichtig, einfach das immer hervorzuheben, dass das möglichst vielen anderen nicht passiert.
Nimm uns doch mal wirklich zum Anfang mit. Wann hattest du deinen allerersten Kontakt mit Sportwetten?
Mein allererster Kontakt mit Sportwetten war im Jahr 2005. Und zwar in Folge einer ganz banalen Fernsehwerbung. Während eines Champions League-Spiels FC Bayern München gegen SK Rapid Wien war es gewesen. Und da habe ich in der Halbzeitpause eine Werbung gesehen für einen Wettanbieter. Das war damals Bet and Win, heute Bwin. Damals, muss ich dazu sagen, waren Werbungen für Sportwetten noch eher die Ausnahme. Heute, ich glaube, jeder, der Champions League schaut, weiß es. Da wird nicht nur für einen Anbieter geworben, sondern meistens für drei, vier oder sogar fünf. Und bei mir hat aber diese eine Werbung damals gereicht. Und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Sportwissen habe ich so ein gewisses Zahlenverständnis auch. Und deswegen probiere ich es einfach mal aus.
Und du hast dann auch einen Gewinn gemacht von 1 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war so der sogenannte Dosenöffner?
Im Prinzip schon, ja. Der 1 Euro, ne? Klingt nicht viel, aber ich habe es ja nicht als 1 Euro betrachtet, sondern als 10% Rendite, weil meine erste Wette, mein erster Wetteinsatz waren halt 10 Euro und 11 Euro war das Ergebnis gewesen. Und für mich als damals noch aktiv tätigen Bankkaufmann war das natürlich eine riesengroße Rendite gewesen. 10% in 45 Minuten, hallo, wo kriegt man das? Ja, und da dachte ich mir, das kann jetzt gar nicht so verkehrt sein, was die Werbung sagt, ne? Ganz easy mit Sportwissen Geld verdienen. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir so gesagt, naja gut, ich lege mein Geld zukünftig in Sportwetten an. Mhm. Auf geht's.
Auf geht's. Gab es da irgendwann in der Folge dann so einen Moment, wo du gemerkt hast, das nimmt jetzt hier gerade mehr Raum ein, als es eigentlich sollte, dürfte? Oder merkt man das in dem Moment gar nicht, dass es immer größer wird?
Ja, doch, das habe ich natürlich sofort gemerkt. Also das hat ja ab dem ersten Tag, ab dem nächsten Tag dann einen riesengroßen Raum eingenommen in meinem Leben. Und es hat einfach einen Schalterklick gemacht in meinem Kopf und plötzlich war ich gefangen in der Sucht, habe das aber damals noch gar nicht so realisiert. Ich dachte, das ist einfach jetzt mal so eine Phase und es geht dann irgendwann schon wieder vorbei und ein bisschen Geld verloren, ein bisschen mehr Geld verloren, aber ich dachte, na gut, musst halt üben, dann wirst du besser. Das ist natürlich bei Glücksspielen eine ganz blöde Idee.
Ja.
Aber dessen war ich mir nicht bewusst und es war ja auch gar kein Thema damals gewesen, dass das in irgendeiner Form ein Problem sein könnte mit diesen Sportwetten. Und so bin ich dort tatsächlich sehenden Auges immer tiefer reingerutscht.
Mhm. Krass. Das hatte dann immer mehr Raum eingenommen und ich habe ja dein Buch gelesen, bis dann dein Arbeitgeber, die Sparkasse, darauf aufmerksam geworden ist und dich zu einem Gespräch gebeten hat. Ich habe das so verstanden, er hat versucht, dir zu helfen und in einer guten Welt, würde man sagen, die Geschichte ist hier zu Ende. Du hast einen Arbeitgeber, der kümmert sich um dich, der hilft dir da raus, aber die Folge war eine andere, richtig?
Naja, also der Ansatz war ja völlig richtig gewesen und das muss ich der Stadtsparkasse München, meinem damaligen Arbeitgeber, ja zugutehalten. Die haben ja tatsächlich mir Hilfsangebote unterbreitet und die habe ich nicht angenommen, weil ich erstens immer noch nicht der Meinung war, ich habe da ein Problem, wo ich nicht mehr rauskomme. Und zweitens war ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu naiv, vielleicht auch ein Stück weit zu arrogant und habe gesagt, nein, lass mal gut sein, ich krieg das schon selber wieder gelöst. Und wenn die Geschichte in dem Moment zu Ende gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich so im Rückblick sehr gut. Ja, dann würden wir jetzt heute nicht hier sitzen, diesen Podcast machen, aber ich glaube, dann wäre sehr vielen Leuten sehr viel Ärger erspart geblieben, inklusive mir. Und deswegen, aber das ist ja, weißt du, Frank, das ist ja der Punkt, warum es so wichtig ist, darüber heute so offen zu sprechen, weil es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass diese Geschichte, dass meine Geschichte jetzt irgendwie was Besonderes ist oder irgendwas ganz Außergewöhnliches. Und das ist sie eben nicht. Das ist ja das Wichtige. Natürlich, die Summe, um die es da geht, die ist sehr hoch zum Schluss, die dann irgendwann mal komplett weg gewesen ist. Aber der Verlauf ist, da findest du, wenn du heute rausgehst, findest du Tausende, denen es ganz genauso geht, die da also inmitten dieser Geschichte gerade sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir drüber reden, dass die vielleicht eher dort die Notbremse ziehen.
Ja, ich glaube, was blöd war, in Anführungsstrichen, war, du hast ja ziemlich viel Gewinn damit auch noch gemacht nachher. Ich glaube, wäre dieses Hoch nicht gewesen, wer weiß, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre, richtig?
Naja, das Hoch war ja gewesen, noch relativ am Anfang. Ist im Rückblick jetzt auch so sinnbildlich für diese ganze Branche, die ist ja alles andere als fair. Weißt du, wenn es wenigstens fair wäre, dass die Leute, die gewinnen, ja gut, die lässt du halt gewinnen und die verlieren, da muss man halt schauen, dass die nicht zu viel verlieren. Ja, das wäre ja fair. Ja. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Die Leute, die gewinnen, die lässt man nicht dort. Da erfindet man irgendwelche verrückten Dinge, dass man die auf gar keinen Fall mehr dran teilhaben lässt, weil die sind ja schlecht fürs Geschäft. Aber die Leute, die verlieren, anstatt die vielleicht vor sich selber zu schützen, werden die dann noch hofiert. Ja, damit sie noch mehr verlieren. Das ist ja diese Branche, also die ist halt von vorn bis hinten, also mir fehlen da im Prinzip die Worte, aber wir kommen ja noch auf weitere Details, nur das ist ganz wichtig, dieses Geschäftsmodell mal näher zu beleuchten.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja irgendwann dann extrem viel Geld verloren. Kannst du uns mal beschreiben, wie sich das angefühlt hat, als es dann wirklich eskaliert ist?
Das ist ja die Frage, ab wann ist es denn eskaliert? Also für den einen ist eskaliert, wenn du einen Monatslohn verlierst innerhalb von 10 Minuten. Das war bei mir schon nach ja, kurzer Zeit der Fall. Mhm. Für den anderen ist es so, da musst du erst 10.000 oder 100.000 Euro verlieren. Mhm. Wann ist es eskaliert? Ich würde mal sagen, spätestens ab dem Jahr 2012, also da sind wir dann schon 5, 6 Jahre nach meiner ersten Wette, war dann irgendwann der Punkt, wo ich angefangen habe zu resignieren. Na gut, im Prinzip auch schon eher. Aber wo ich dann wusste, also wo ich dann wirklich gesehen habe, das führt hier wirklich ins absolute Chaos, ins Verderben. Mhm. Und dann ging es dann trotzdem nochmal 5, 6, 7 Jahre weiter. Mhm. Wie hat sich's angefühlt? Also auch wenn das blöd klingt, aber es ist wichtig, das zu erwähnen, irgendwann war es egal. Okay. Also irgendwann war es egal, ob da 300.000 auf der Uhr stehen oder 400.000. Mhm. Und das ist ja das Schlimme, weil das war ja nicht mein Geld, sondern das war ja das Geld von fremden Menschen oder von meiner Familie. Mhm. Und an den Punkt zu kommen, aus einem völlig normalen Leben, Abitur, Bankkaufmann, geordnetes Leben, bis zu einem Punkt, wo du irgendwann sagst, du, ob ich jetzt 300.000 Euro Schulden habe oder 400.000 Euro Schulden, das ist verrückt, also dahin zu kommen. Aber da muss in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert sein. Da muss aber auch, das muss aber dermaßen große Auswirkungen auf den Kopf haben, was da passiert. Mhm. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dass einem irgendwann alles egal ist und man vielleicht noch eher bereit ist, sein eigenes Leben zu opfern, als dort aus dieser Sucht wieder rauszukommen, dann kriegt man in etwa davon ein Gefühl dafür, was dort passiert. Aber das so im Detail wirklich einem Außenstehenden weiterzugeben, ist fast nicht möglich. Also meistens verstehen es nur die Leute, die selber in der Situation waren.
Mhm. Du hast ja auch selber Fußball gespielt. Bist körperlich präsent, sage ich mal so. Wie hat sich das Ganze eigentlich körperlich geäußert? Du warst ja unter Dauerstress. Und wir alle wissen, Dauerstress ist für den Körper auf Dauer echt nicht gesund. Wie sah das auch mit deiner Ernährung aus? Also hast du selber an dir eine Veränderung gemerkt in der Zeit?
Tatsächlich nicht, weil ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du nach außen nicht zeigst, wie es dir geht, um diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und das hat dazu geführt, dass man mir das jetzt so vom Körperlichen her nicht angesehen hat.
Ja.
Was im Kopf wieder passiert, was das Thema Stress angeht, das ist ja wieder was völlig anderes. Und du sagst es ja richtig, so Dauerstrom. Das ist jetzt so im Nachhinein auch sehr schwierig, sich da rein zu versetzen, wie das damals so gehen konnte. Aber es ist so, dass mir das tatsächlich relativ wenig ausgemacht hat. Also ich hatte offensichtlich eine sehr große Resilienz gehabt für das ganze Thema, konnte das gut verarbeiten. Es hatte in den Momenten dann Auswirkungen auf meinen Körper, wo einfach gar kein Geld mehr da war, um sich was zu essen zu kaufen. Also auch das ist ja ein Punkt, der ganz wichtig ist.
Ja.
Ich habe irgendwann Centstücken zusammengesammelt, 8 Centstücken, weiß ich noch, plus eine Pfandflasche, da hatte ich 33 Cent. Und 33 Cent war damals bei uns im Netto die billigste Schokolade. Davon habe ich 2 Stück gekauft. Und dann wusste ich, ich habe in etwa die Kalorien drin für den Tag, damit ich nicht komplett untergehe. Ja. Also so habe ich dann irgendwann mal gerechnet, dass ich das Billigste vom Billigsten gekauft habe, nur um nicht, blöd gesagt, zu verhungern oder um noch Geld zu haben, um noch 2, 3 Euro übrig zu haben, um wetten zu können. Das ist doch verrückt, oder?
Das ist total crazy. Das ist ja auch diese Fassade, was du auch im Buch ansprichst, auch dein Umfeld aufrechtzuerhalten, ist ja auch wahnsinnig energiefressend. Also du hast auch noch Fußball gespielt im Verein, glaube ich, wo du bei deinen Eltern gelebt hast.
Ja.
Und die haben ja das halt gar nicht mitbekommen. Das ist ja unglaublich.
Du meinst die Fußballer?
Genau, genau.
Oder die Eltern. Die Fußballer haben es dann irgendwann, die haben es insofern dann mitbekommen, dass ich dann einfach auch nicht mehr die Leistung gebracht habe, die ich vorher gebracht habe.
Okay.
Aber natürlich wusste ja niemand genau, was das Thema ist. Also die wussten, okay, die haben mal gesehen, ja, der wettet gut. Am Anfang lief das mal besser, mal schlechter. Aber irgendwann war ich dann auch einfach weg. Also weg im Sinne von, ich hatte gar keinen Nerv mehr, zum Training zu gehen, geschweige denn zu spielen.
Ja.
Und deswegen, und dann habe ich auch mal wieder den Verein gewechselt, nochmal den Verein gewechselt. Mhm. Aber das ist für Außenstehende unfassbar schwierig mitzubekommen. Ja. Also wirklich wahnsinnig schwierig. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Gespräche führen, so wie heute, Ich meine, es gibt Warnzeichen, die man, wenn man drauf sich so ein bisschen fokussiert, die man erkennen kann, aber da muss man unangenehm sein und nachfragen, dann kommt man dahin. Von selbst wird der Süchtige nicht anfangen zu sprechen. Also erst dann, wenn es wirklich zu spät ist.
Lass uns mal ein bisschen über Wettanbieter sprechen. Ich habe herausgefunden, dass du nach deiner ersten, nennen wir das Reha-Klinik, ich glaube in Saarbrücken war das oder im Saarland warst du?
In der Nähe, genau, richtig.
Ja, genau. Da hast du dich selber sperren lassen bei Wettanbietern. Ja. Ich glaube, Bwin, Tipico, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und bei allen war das total in Ordnung, wurde es gesperrt. Und dann, als du den Rückfall bekommen hast, gab es da, glaube ich, einen Anbieter, der hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Das ist ein Problem, oder?
Also das ist ein Problem, es ist kein Problem, dass er gesagt hat, dass sie es nicht mehr machen. Also wir können es mal sagen, es war damals Bett365, ohne die jetzt irgendwie in den Himmel zu heben. die haben sich aber tatsächlich dran gehalten. Also das ist eigentlich das Normalste auf der Welt. Ja, ich habe gesagt, ich leide an Spielsucht. Sperrt mich bitte für immer und lasst nicht zu, dass mein Konto wieder eröffnet wird. Ja. Sportingbet, übrigens sowohl Bet365 hat eine offizielle deutsche Lizenz, Sportingbet auch, hat gesagt, na gut, okay, sie haben sich sperren lassen, aber wir geben ihnen jetzt mal so ein halbes Jahr Wartefrist und wenn sie dann immer noch ihr Konto eröffnen wollen, dann schreiben sie nochmal eine E-Mail. Naja, gut, nach einem halben Jahr E-Mail geschrieben und dann war das Konto wieder offen. Und Tipico wiederum, also deswegen habe ich die ja so besonders im Visier, die haben es sich sehr, sehr einfach gemacht. Also die haben von Verantwortungsbewusstsein offensichtlich wirklich noch nie was gehört. Oder denen ist es einfach egal, was mit ihren Kunden passiert. Denen habe ich explizit auch per E-Mail geschrieben, bitte mein Konto sperren, bitte nie wieder öffnen, ich leide an Spielsucht. Und die haben mir das bestätigt. So. Und ein Jahr später, als dann so die Gedanken an Spielen wieder kamen, da kam dann eben der entscheidende Moment, wo ich im Prinzip um Schutz vor mir selber gebeten hatte, wenn man es mal so ausdrückt. Und Tipico hat als einziger Anbieter gesagt, also ist gar kein Problem, also rufen Sie einfach mal kurz bei uns bei der Hotline an, bestätigen Sie kurz, dass Sie nicht mehr spielsüchtig sind und dann ist das Konto wieder offen. Ja, was macht dann ein Spielsüchtiger? Er ruft natürlich an oder ich habe angerufen, damit war das Konto wieder offen und damit ging es dann wieder los. Und meine erste tatsächlich richtige Verurteilung, weswegen ich zur Bewährung verurteilt wurde, war wegen Einzahlung auf genau dieses Tipico-Konto mit widerrechtlich angeeigneten Paysafe-Cards. Ne? Ohne das jetzt irgendwie die Verantwortung von mir wegzuschieben, aber man muss mal gucken, wo beginnt es. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass dieser Spielerschutz gewährt ist. Das ist heutzutage zum Glück etwas besser. Dennoch, Tipico ist einfach das Allerletzte.
Ja, okay. Also nicht, dass ich gerade falsch verstanden wurde, dass du gesperrt geblieben bist, ist nicht das Problem. Dass die anderen dich wieder freigeschaltet haben, das ist das Problem natürlich. Ne?
Obwohl man gesagt hat, man leidet an Spielsucht. Deswegen meine ich klar. Ne? Die sperren dich dann, wenn du zu viel gewinnst. Aber die hofieren dich bis zum geht nicht mehr und tun alles dafür, dass du dabei bleibst, wenn du zu viel, wann ist es zu viel, verlierst. Und das ist eben ein sehr, sehr verwerfliches Geschäftsmodell.
Ja. Aber auch wenn du zu viel Geld machst, wirst du auch gesperrt. Das war bei dir auch der Fall, richtig?
Klar, das würde so natürlich nie jemand sagen. Die sagen dann einfach, naja gut, die sperren dich deshalb, weil sie die Gefahr sehen, dass du an Spielsucht leiden könntest. Ja.
Okay.
Da kommen die aber nur dann damit um die Ecke, wenn die sehen, du gewinnst. Vielleicht regelmäßig, dauerhaft oder was auch immer. Größere Summen, dann kommen die damit um die Ecke. Wenn du zu viel verlierst, scheißegal.
Ja, krass. Ich finde es ja immer heftig, diese niederschwellige Werbung. Ich habe da nie drauf geachtet, aber seit ich dich kenne und das Buch gelesen habe, sehe ich auf einmal überall Werbung für Wettanbieter. Selbst bei uns hier in Bad Neuenahr, so eine, ich glaube, ein Tipico-Wettbude, habe ich nie drauf geachtet. Ach, guck mal, da ist ja sowas, so ein Ding. Oder in Fußballstadien, kommen wir auch gleich noch drauf. Zu sprechen, das ist ja total gefährlich.
Es ist vor allen Dingen sehr häufig. Also ich würde gern wieder an den Punkt kommen, wo ich nicht drauf achte, aber ich bin natürlich aufgrund meiner Geschichte, also wenn da irgendwo ein Tipico-Zeichen ist, dann ist mein Blick geht natürlich dahin. Nicht, weil es mich dahin zieht, aber weil ich bin da einfach, da ist einfach so viel Emotion mit dabei, dass es dass es mir leider nicht mehr egal sein kann. Aber ich würde gern wieder an den Punkt kommen, was nicht geht, dass es mir egal wäre. Ja. Aber wenn man darauf achtet, so wie du gerade gesagt hast, es ist verrückt, in welcher Häufigkeit und wie penetrant das Ganze vonstatten geht.
Ja, ich meine, gerade auch Suchtprävention, das fängt ja auch bei Alkohol und Rauchen, geht es halt auch weiter. Ne? Wie es gang und gäbe ist, Werbung für Bier zu sehen überall, ne? Was eigentlich auch Suchtgefahr verbirgt.
Ja.
Ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Ich kann ja nur für mein Thema sprechen. Ne? Ja, also ich meine, wir haben natürlich noch wesentlich, wesentlich mehr Suchtgefahren da hier und letztlich hat ja auch jeder eine Eigenverantwortung, aber ich versuche ja nur, meine Geschichte zu teilen, um da einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit und Sensibilität herzustellen, um diesen Mythos mal so ein bisschen zu durchbrechen, dass Sportwetten etwas sind, was mit Sport zu tun hat. Das hat nichts mit Sport zu tun. Also die könnten auch Wetten machen auf das Wetter. Das wäre genau das Gleiche. Ja. Es ist auch, Sportwettenanbieter sind auch nicht so, dass sie irgendwie gut für den Sport sind. Die sagen ja immer, wir sind Förderer des Profisports, weil wir so viel Geld da reinpumpen. Ja, die spinnen, weil die nehmen den Fans das Geld weg, und zwar denjenigen, die richtig süchtig werden, die ihr mit ihrer ganzen Existenz dafür bezahlen. Ja. Das machen sie nämlich. Und sie holen die Leute aus der Kurve, die dann eben kein Geld mehr haben, zu ihrem Lieblingsverein zu gehen. Deswegen, sie missbrauchen den Sport und insbesondere den Fußball. Und das hat mit Förderer des Profisports in meinen Augen wirklich rein gar nichts zu tun.
Ja. Jetzt machst du aufmerksam auf deine Sache und du stellst dich vor Fußballstadien mit einem Schild, Wette verloren und nicht im Trikot des Heimteams, sondern im, ich sag mal, verhassten Rivalen. So, das ist natürlich klar, dass das sehr viele Leute zu dir zieht. Warum? Was ist da los? Von daher muss man sagen, marketingmäßig ein voller Erfolg, oder?
Also ich sag mal so, als Preis für eine sehr, sehr wirksame und vor allen Dingen sehr günstige Werbekampagne, da würde ich schon sagen, kommt diese ganze Aktion definitiv in Frage. Aber jetzt mal Spaß beiseite, dass das Ganze so durch die Decke geht, hätte ich nie gedacht. Ja. Also es war keine Schnapsidee, das überhaupt nicht. Aber ich habe mir ja wirklich sehr viel Zeit und Gedanken machen können oder sehr viel Zeit genommen, um eine Möglichkeit zu finden, wie kriegt man dieses schwierige Thema den Leuten irgendwo vermittelt. Also ein Thema, wo die sich normalerweise nicht mit auseinandersetzen. Sucht's, unangenehm, und juckt halt keinen. Ne? Deswegen brauchst du erstmal einen Einstieg, der garantiert, dass die Leute dich erstmal sehen und wahrnehmen. Und das ist dadurch, dass der Fußball ja emotional sehr aufgeladen ist, funktioniert das natürlich beispielsweise in Schalke vor der, was ist das, Felddienstarena?
Felddienstarena.
Funktioniert das natürlich im BVB-Trikot hervorragend.
Ja.
Das ist gut und schlecht. Also das Schild ist natürlich auch so ein bisschen so mein Lebensretter. Aber es abgesehen davon hat Schalke Dortmund sehr gut funktioniert, also beide Varianten. Es soll einfach Fragezeichen auslösen. Zum einen, warum macht ihr das? Ist der bekloppt? Einen sagen so, die anderen sagen so. Aber trotzdem, viele haben sich eben damit beschäftigt, was ist denn der wahre Hintergrund des Ganzen? Und deswegen diese Zweideutigkeit, die ist ja bewusst gewählt. Und das Schild soll halt so ein bisschen Druck rausnehmen. Und deswegen, verrückt, dass das so funktioniert hat. Also vor meiner ersten Aktion hatte ich 700 Follower auf Instagram und jetzt sind es über 50.000. Das heißt also, ganz so schlecht scheint das nicht angekommen zu sein. Und vor allen Dingen zeigt es auch, dass die Leute, dass ein Bedürfnis danach besteht, über dieses Thema zu reden.
Und was sprichst du mit den Leuten da? Die kommen auf dich zu und sagen, hör mal, super, oder verpiss dich hier. Also es ist ein Zitat.
Naja. Ja, also ich kann mit beiden Sachen leben, natürlich mit super noch besser. Also am Anfang wusste ja gar keiner, worum es geht. Die dachten einfach nur, der hat einen Schaden. Aber schnell haben die Leute festgestellt, oh, der steht dann da und dann steht er da. Also warum macht er das eigentlich? Und dann sind wirklich viele auch sehr schnell drauf gekommen, das hat ja einen ganz anderen Hintergrund. Und in dem Moment sind auch meine Followerzahlen dann extrem nach oben geschossen und die teilweise wirklich echt extrem hohen Aufrufzahlen, also wir haben ja Videos mit weit über 1 Million Aufrufe, zeigen ja, dass ja, die Leute an dem Thema interessiert sind. Manche sind auch daran interessiert, an den Reaktionen natürlich, klar. Ja. Da kann man sich dann so reinversetzen, boah, ich würde das nie machen, ein BVB-Trikot vor die Feldins-Arena mich zu stellen. Das ist schon echt mutig. Ja. Es ist auch mutig und ich empfehle es niemandem nachzumachen. Es hat eben dafür gesorgt, dass wir heute hier dieses Gespräch führen, unter anderem, weil einfach der Fokus über diese Trikotaktion auf das eigentliche Thema gelenkt wurde. Und dafür bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass das vor allem die Leute so angenommen haben.
Ja. Letzte Frage zu dem Trikot, zum Stadion-Thematik. Ja. Ich weiß, du bist glühender Dynamo Dresden-Anhänger.
Würde ich jetzt nicht mehr, also glühend, da muss ich dich unterbrechen. Also ich bin Dynamo-Anhänger, muss aber dazu sagen, das liegt ja auch hängt damit zusammen, dass ich in der Region geboren wurde. Da kommst du an Dynamo einfach nicht vorbei und das ist auch gut so. Mein Herz schlägt schwarz-gelb, glühend insofern nicht, weil meine Leidenschaft für den Fußball durch meine persönliche Geschichte sehr gelitten hat. Leider. Wenn du sagen würdest, ich habe einen Lieblingsverein, der ist Dynamo Dresden, dann würde ich das natürlich unterschreiben.
Okay. Wie ist die Aktion mit einem Magdeburg-Trikot vor dem Dynamo Dresden-Stadion mal zu stehen? Ja. Oder ist das schon passiert?
Ganz simpel. Nein, das ist einfach zu sagen, das ist nicht durchführbar.
Okay.
Beziehungsweise es ist durchführbar. Wie viele Videos ich im Nachgang noch herausbringen würde, ist allerdings dann fraglich, sagen wir mal so. Okay. Das liegt aber auch wieder daran, woran liegt es denn? Ich weiß es nicht. Manche Rivalitäten sind einfach, da ist einfach weniger Rivalität drin, mehr Hass. Also es gibt ja noch mehr solche Derbys, würde ich jetzt mal sagen, die schwierig sind. Ja, Frankfurt-Offenbach würde ich jetzt mal dazu zählen. Jena, Erfurt fällt mir da sofort ein. Natürlich Hannover, Braunschweig, um Gottes Willen nicht nachmachen. Also wie ich auf die Idee gekommen bin, weiß ich auch nicht. Ja. Aber das sind so Dinge, was eigentlich schade ist. Also ich meine, Rivalität im Fußball, das macht's ja aus. Aber was ich sehr oft ja auch gemerkt habe, ist, dass dort teilweise sehr viel mehr als Rivalität da ist. Da ist ja teilweise echt purer Hass da. Ja. Und natürlich richten sich die Aggressionen nicht gegen mich persönlich, sondern gegen das Trikot oder gegen was auch immer. Aber wenn du dort stehst, stell dir vor, du stehst da mit Aue-Trikot oder was auch immer vom Rudolf-Habich-Stadion. Also keine Ahnung, das ist ein Gedanke, da würde ich mir echt Gedanken machen, das zu machen. Also das weiß ich nicht, vielleicht passiert es irgendwann mal, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Aber es zählt zumindest mal zu den Dingen, wo ich sage, kann man machen, aber muss man auch nicht. Also man muss nicht alles machen, denke ich mal. Okay.
Nochmal zurück zu den Wettanbietern. Warum ist es überhaupt möglich, für Sportwetten in Deutschland Werbung zu machen, obwohl wir so viel Suchtpotenzial beinhalten?
Naja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Möglich macht es ja im Prinzip die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder und der Glücksspielstaatsvertrag, die also es Wettanbietern ermöglichen, eine Lizenz zu beantragen und dann kann man sein Angebot eben auf den Markt bringen. Das ist dennoch sehr kontraproduktiv. Auf der anderen Seite stehen dem Ganzen auch wieder Steuereinnahmen des Staates gegenüber. Das heißt also, er verdient an dem Glücksspiel, an dem Leid der Menschen. Der Markt ist zwar deutlich regulierter als vorher, wovor ich aber warne, ist zu sagen, dass die Leute, die jetzt eine Lizenz haben, die Wettanbieter, zu den Guten gehören. Also wenn die jetzt nicht keine Lizenz hätten, die würden wieder alles anbieten bis in die Kreisliga runter und letzten Endes, ist der Sport in Geiselhaft und das zeigt ja schon die Tatsache, dass so viele Wettanbieter Partner von Fußballvereinen sind, aber vor allen Dingen natürlich auch Tipico ausgerechnet, ist Partner von DFB und DFL und das ist natürlich ein Arschtritt für alle, die irgendwo Fußball lieben, weil gerade dieser Verein, also Tipico, ist ja, wie gesagt, so in meinen Augen wirklich das Allerletzte. Und da werden wir gleich nochmal vielleicht dann später dazu kommen, warum das so schwierig ist, Thema Rückerstattung und ob die dann wirklich fließen oder nicht. Genau.
Ja. Ich meine, ich habe gerade schon mal gesagt, die Werbung ist ja so unterschwellig. Da ist so ein Oliver Kahn und sagt, jetzt hier, bitte ich mal kurz. Oder ich weiß nicht, Neobet oder so, diese Moderatorin, das, oh, jetzt wette ich mal eben kurz hier drauf, das catcht natürlich bei den Leuten. Ne? Mal eben einen Zehner setzen oder so, ne? Das setzt sich fest bei den Leuten.
Naja, man müsste, also du meinst Laura von Torra. Also
ja, genau.
Ich weiß nicht,
ja,
wer Laura von Torra den Tipp gegeben hat, für Neobet zu werben. Mhm. Fakt ist aber auch, dieses Angebot, was sie da bekommen hat, und das ist, lässt sich dann aus meiner Sicht dann eben doch leider so ein bisschen nachvollziehen, muss unverschämt gut gewesen sein, ja, dass sie das macht. Und das ist ja auch wieder der Punkt. Wo kommt das Geld her? Also wo kommt das Geld her, was Neobet Laura von Torra rüberschiebt? Das ist sicherlich mehr als nur eine Stadionwurst am Wochenende, sondern das ist einfach unglaublich viel Kohle, die sie da kriegt, ohne genau die Summen zu wissen. Aber es, ich denke, wir gehen hier deutlich ins Sechsstellige pro Jahr. Mhm. Und deswegen, wo kommt das Geld her? Wer zahlt den Preis dafür? Das sind die Fans. Mhm. Und ist es moralisch überhaupt vertretbar oder okay für Laura selber, dass sie das macht? Und vielleicht zweifelt sie sogar, ob das gut ist oder nicht gut ist oder ob sie da zu viel Gegenwind bekommt. Wenn sie dann aber einmal im Monat ihren Kontoauszug aus dem Sparkassenautomaten holt, spätestens dann wird sie feststellen, super Sache.
Ja, schade, schade. Bei der Recherche bin ich über die Internetseite verlustezurückholen.de gestolpert. Kannst du mir und meinen Hörern mal kurz sagen, worum es da geht?
Also es ist so, dass es die Möglichkeit gibt, für Menschen so wie mich, die mit Online-Sportwetten Geld verloren haben, aber auch mit diversen Casinos, dass man einen Teil des Geldes zurückerstattet bekommt. Das machen die Wettanbieter natürlich nicht freiwillig, klar. Aber das hängt im weitesten Sinne damit zusammen, dass bis Oktober 2020 kein Wettanbieter eine gültige Lizenz in Deutschland hatte. Und jetzt ist es so, dass man also für einen Zeitraum 10 Jahre rückwirkend dort Geld zurückverlangen kann. Das würde jetzt am heutigen Beispiel sein. Wir sind jetzt im April 2026. Das heißt, wenn man 10 Jahre zurückgeht, könnte man jetzt von April 2016 bis Oktober 2020 die Spielverluste sich zurückerstatten lassen. Und dafür braucht es die Hilfe von Anwälten. Mhm. Und die machen das. Das heißt, man kann also kostenlos, und das ist das Gute und auch das Wichtige, weil die Leute haben wirklich einen Haufen Geld verloren, prüfen lassen, ob man einen Rückzahlungsanspruch hat. Dann wird ebenfalls kostenlos Klage eingereicht. Und der Mandant zahlt wirklich nur dann etwas, wenn Geld wirklich fließt. Also das heißt, wenn Geld von Tipico in dem Beispiel zum Mandanten fließt, nur dann wird ein Teil des Geldes einbehalten. Das sind meistens so um die 40%. Klingt viel, bedeutet aber immer noch, dass 60% des ursprünglich verlorenen Geldes wieder beim Mandanten landen. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil sie vor allen Dingen auch risikolos ist. Sie ist also wirklich so lange kostenfrei, bis wirklich Geld fließt. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen zu machen. Kann durchaus helfen, einen Teil der finanziellen Verbindlichkeiten wieder dort zurückzuführen, wo sie mal hergekommen sind. Also auch ich nehme das in Anspruch und bin gespannt, wie viel wir dort zurückbekommen können. Das ist zwar sicherlich nur ein kleiner Teil des Ganzen, aber jeder Euro, der wieder dahin kommt, wo er mal ursprünglich herkam, ist ein guter Euro und deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen.
Ja, die Homepage schulte mal mit in die Shownotes rein. Da könnt ihr mal gerne mal rüber gucken. Und ihr habt auch Urteile hochgeladen. Als PDF habe ich gesehen. Da kann man sehen, Tipico, was sie alles zurückzahlen mussten, das sind echt keine kleinen Summen.
Ja, die haben aber auch viel Geld eingenommen über die ganzen Jahre.
Stimmt.
Also und deswegen, wenn du überlegst, wie viel Geld da immer noch für Werbung da ist, also ich kann wirklich nur jeden animieren, testen, ob da was geht, ist super easy. Und dann auf geht's, Klage wird eingereicht und dann, super. Je weniger Geld Tipico, übrigens ja auch andere Wettanbieter haben, desto weniger Geld haben sie auch für Werbung. Ja? Also das heißt, desto weniger Leute kommen in die Versuchung, damit anzufangen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich das mache. ich versuche einfach vor die erste Wette zu kommen. Das heißt, den Leuten die Gefahren von Sportwetten so nahe zu bringen wie möglich anhand meiner eigenen Geschichte. Und je weniger Leute anfangen zu wetten, desto weniger Geld hat Tipico und Co. Und deswegen haben die auch dann wieder weniger Geld für Werbung. Und so kann es gehen. Also es sind kleine Schritte, aber ich glaube, die können denen doch ziemlich wehtun.
Wenn wir jetzt jemanden haben, der hier zuhört und merkt, ich bin vielleicht auch schon so tief in dieser Thematik mit Sportwetten. Was würdest du zu dieser Person sagen wollen, die gerade zuhört?
Unbedingt Hilfe suchen, reden, sich jemandem anvertrauen, das ist ganz wichtig. Also vielleicht erstmal aus dem näheren Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, wie auch immer. Und dann sich auch die nächste Suchtberatungsstelle raussuchen. Das ist wirklich super, super wichtig. Dort sind geschulte, sehr kompetente Expertinnen und Experten am Werk. Die helfen dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber der erste Impuls beginnt immer beim Süchtigen. Und deswegen nicht hoffen, dass man das irgendwie wieder selber rausschafft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das funktioniert nicht. Und deswegen sucht euch Hilfe. Und es ist überhaupt kein Problem. Es ist, man muss keine Scham haben, dass man süchtig geworden ist, dass man diesen Fehler gemacht hat. Aber man hat zumindest die Verantwortung, alles dafür zu tun, dass es wieder in Ordnung kommt. Und der erste Schritt ist eben, sich Hilfe suchen, zur Suchtberatung gehen und einfach dranbleiben, an sich glauben. Und dann hat man eine Chance auf ein glückliches Leben ohne Glücksspiel.
Sehr schön. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, dass dir die Sportwetten so ein bisschen den Spaß am Fußball an sich so ein bisschen abhanden kommen lassen. Ja. Kannst du ein Fußballspiel noch irgendwie genießen? Oder ist das...
Naja, das hat... Ja, sorry.
Ja, sag ruhig.
Es hat gar nichts mehr mit den Sportwetten so zu tun. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage beim Fußball, also erstmal ist es unglaublich viel geworden. Also die pure Masse an Fußball ist mir persönlich zu viel. Und mir geht es gerade im Profifußball immer weniger um den Sport. Also für mich hat da das Geld da immer mehr so, steht da für mich im Vordergrund. Und ich weiß nicht. Also ich, vom Gefühl her schaue ich mir lieber mal so ein Kreisligaspiel an, wo nicht alles klappt. Genau. Und das hat ja auch einen gewissen Charme. Und das ist auch so ein richtiger Fußball, weißt du, wenn der Ball dann nochmal vor dir aufspringt und du so ein Luftloch schlägst oder was auch immer, oder wenn einer den anderen dann wegtackelt, wird sich die Hand gegeben, das ist alles wieder okay, und da geht es halt nicht um Millionen, aber da geht es halt um den Sport, ja. Und das fehlt mir ein bisschen beim Profifußball, da ist mir ein bisschen zu viel Show, Theatralik, also nicht erst seit Neymar, also dann wird hier 10 Minuten geprüft, ob das jetzt Elfmeter war oder nicht. Bei dem einen gibt es ein Handspiel oder ein Handelfer für nix. Bei der EM schießt er dem Cucurella oder wie der heißt, das Ding da ganz klar in die Hand, da gibt es null. Also das ist für mich alles nicht mehr nachvollziehbar, so diese Tatsachenentscheidungen, das ist cool, das macht es ja auch so ein bisschen aus, aber nicht dieses Technische und weißt du, auf einen Millimeter so eine Linie, ist man abseits, ist man nicht, ist die Nasenspitze im Abseits, hallo, das ist doch alles Kacke. Aber das ist so mein persönliches Empfinden, also es hat natürlich alles auch Vorteile, aber ich weiß nicht. Also ich gehe da lieber mal hier irgendwo hin und gucke da ganz inkognito irgendein Spiel und das ist schön, super.
Ja, voll gut. Und wenn du jetzt mal so über die letzten Jahre zurückblickst, was ist so die wichtigste Lehre aus der ganzen Zeit für dich?
Die wichtigste Lehre ist zum einen eine sehr, sehr ungewöhnliche Botschaft, fahrt mehr Zug. Ich habe nämlich Pauli, meine Freundin, im Zug kennengelernt, weil nämlich ein anderer Zug ausgefallen ist. Dann saßen wir uns gegenüber, hatten ein paar Minuten Umstiegszeit. Jetzt wohne ich seit 2,5 Jahren in Magdeburg mit ihr zusammen. Und das andere ist, eine relativ wichtige Botschaft, sucht euer Glück nicht im Glücksspiel, sondern im wahren Leben. Und ich glaube, dann ist es wesentlich nachhaltiger als irgendwo Geld auf Spiele am anderen Ende der Welt zu setzen oder was auch immer. Und eine ganz wichtige oder ein ganz wichtiges Motto meines Buches möchte ich mal noch hiermit einwerfen, und zwar Prävention auf den Lehrplan statt Sportwetten auf die Bande. Dieses Thema, finde ich, muss in die Schule. Und das wird, also ich nehme es mal so ein bisschen vorweg. Ja. Wir haben in dem Jahr, ich sag mal wir, weil ich habe da jetzt auch mittlerweile jetzt auch ein kleines Team um mich drum herum, weil ich das sonst nicht schaffe, Die Idee ist, das Ganze mal so ein bisschen auf die nächste Ebene zu bringen. Das heißt also auch vielleicht mal irgendwo politisch einzuwirken oder einwirken zu können, zum Beispiel über eine Petition, dass also Glücksspielprävention Teil auch des Lehrplans wird, weil genau die heranwachsende Generation steht im Fokus der Anbieter. Und da geht es ja nicht nur um Glücksspiel, da geht es auch um Medienabhängigkeit zum Beispiel. Und da finde ich, da sollten wir dringend mal was machen. Und jetzt sind wir ja bei Social Media mittlerweile doch schon relativ viele Leute, die dort irgendwo sich für das Thema interessieren. Warum soll man das nicht mal nutzen, vielleicht so zum Ende des Jahres mal etwas zu machen, was vielleicht auch grundlegende Veränderungen herbeiführen kann. Also genau, das einfach mal so als Idee mal eingeworfen. Ja. Also ich glaube, man kann da schon ein bisschen was machen oder ich finde, man sollte auch mittlerweile was machen mit der ganzen Aufmerksamkeit. Und deswegen, wenn es uns gelingt, auch nur einen einzigen Menschen davon abzuhalten, den gleichen Weg zu gehen, den ich mal gegangen bin, alles super.
Sehr gut, sehr gut. Und ganz zum Schluss, was treibt dich heute an? Warum gehst du immer wieder raus und sprichst darüber? Ich meine, du hast gerade genug Beispiele genannt.
Ja. Naja, das ist relativ simpel, weil wir ja nach wie vor die ganzen Wettanbieter haben. Also es gibt jeden Tag, gibt es irgendjemanden, der das allererste Mal eine Sportwettenwerbung sieht. Also es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, okay, ja gut, jetzt war der 2-3 Mal vor Stadien gewesen, ich habe es verstanden, das passt. Ja, es kommen immer wieder neue Leute nach. Also die Flut an Werbung nimmt ja nicht ab. Ja? Und es macht ja niemand was dagegen. Und deswegen werde ich auch weiter vor Stadien präsent sein. Im April werden es 3 oder 4 Stadien, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Gute Stadien werden das werden. Oder die Waldfee. Dynamo Dresden wird es nicht, so viel kann ich schon mal spoilern. Aber die es werden, zählen auch zu der Kategorie, also heißes Pflaster. Mindestens mal heißes Pflaster. Ja. Also die Leute, die hier zuhören, dürfen sich freuen und mir auch ein bisschen die Daumen drücken, dass das Ganze gut funktioniert. Das werden, glaube ich, gute, tolle Videos werden. Aber es geht einfach darum, dort nicht auf Teufel komm raus, Konflikte zu provozieren, sondern einfach die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Und das geht meiner Meinung nach heutzutage nur so und über Social Media.
Auf jeden Fall. Lieber Thomas, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt, habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier gehabt, trotz der Thematik.
Ja, unglaublich schnell vergangen die Zeit. Ich sehe gerade, wir reden ja schon wieder über 40 Minuten. Also ich hoffe, dass es den Zuhörern genauso geht und dass sie vielleicht ein paar Eindrücke gewinnen konnten. Und wenn Fragen sein sollten, dann können sie natürlich dir schreiben oder mir bei Social Media oder was auch immer. Ja. Oder Kritik oder Anregungen. Also immer her damit, auf geht's. Also alles, was ansatzweise konstruktiv ist, ist immer herzlich willkommen. Und ansonsten muss das ja nicht unser letzter Podcast gewesen sein. Vielleicht machen wir das Ganze noch mal in einem Jahr mit einem Resümee. Schauen wir mal, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was kommt als nächstes. Also wenn deine Zuhörer Bock drauf haben, dann machen wir das natürlich. Und ansonsten kann ich das nur zurückgeben. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das Feedback der Zuhörer.
Ja, voll cool, voll cool. Also folgt Thomas Melchior auf Instagram, sehr aktiv. Dort immer ganz tolle Videos, spannende Videos. Holt euch sein Buch Im Kampf gegen Spielsucht und Wettmafia. Ich habe es in allen durchgelesen. Die Hörer wissen, ich bin ein fauler Leser. Aber diesen Schinken konnte ich nicht aus den Händen legen. Das war wirklich wahnsinnig spannend, da jede Seite weiter zu lesen. Das soll's von uns gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiter neugierig und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.